Tratsch und Tacheles. Mit Tesfay und Tesfu.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tratsch und Tacheles.
Mit yours truly, natürlich Tesfay und Tesfu. Hallo ihr Lieben.
So sieht's aus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Tratsch und Tacheles. Ihr habt es bestimmt alle mitbekommen. Die Hamas hat einen unfassbar krassen und gewalttätigen Terrorangriff auf Israel gestartet.
Wir haben uns tatsächlich lange überlegt, auch Tarek und ich haben viel gesprochen darüber, wie wir dieses Thema hier in diesem Podcast, der ja natürlich auch immer für Haltung und Meinung auch bekannt ist, wie wir dieses Thema hier angehen wollen. Und uns ist beiden natürlich klar, wir sind keine Nahost-ExpertInnen, wir sind beide nicht betroffen. Und deswegen würden wir uns und vor allen Dingen euch ehrlicherweise keinen Gefallen damit tun, wenn wir plötzlich anfangen würden, diesen Konflikt zu erklären oder darüber zu sprechen, was genau da passiert ist. Also haben wir uns ein bisschen auf unsere Kernkompetenzen besonnen und beschlossen, darüber zu sprechen, wie denn die Reaktion vor allen Dingen in prominenten Kreisen gelaufen ist. Wir haben uns überlegt, dass es ja doch ganz interessant ist, auch die Situation, in der wir uns plötzlich befunden haben, nämlich die, dass plötzlich von uns so eine Art Statement verlangt wurde, dass von uns und anderen Menschen in der Öffentlichkeit gerne eine Äußerung zu diesem Thema gehört würde.
Und es ist so, dass einige Leute in der Öffentlichkeit sich geäußert haben. Es ist aber dann auch passiert, dass viele davon auch sehr viel Kritik mitbekommen haben. Ich habe das ganz bewusst mitbekommen, weil Kylie Jenner hatte ein Posting in ihrer Story gemacht. Dort hatte sie sich für Solidarität für das israelische Volk ausgesprochen mit der Israel-Flagge. Daraufhin hat sie sehr, sehr viel Kritik bekommen, weil Leute sie darauf aufmerksam gemacht haben, dass natürlich auch PalästinenserInnen krass leiden, auch schon vor diesem Terrorangriff von der Hamas krass gelitten haben, dass man natürlich auch die Siedlungspolitik von Israel kritisieren müsste. Also es kam auf einmal ein extremer Schwall an negativen Reaktionen. Daraufhin hat Kylie Jenner den Post auch gelöscht. Und in dem Moment haben wir uns dann eben gefragt, wie man denn als Person im öffentlichen Leben auf diese Gewalteskalation reagieren sollte, was da gute Tools sind, wie man auch ein richtiges Wording findet. Und Hatnett, du hast ja auch etwas in deiner Story zu dem Thema gepostet.
Ich habe mich in dieser kriegerischen Auseinandersetzung sehr früh geäußert, bevor Israel sozusagen mit der eigenen Vergeltung geantwortet hat, und habe lange überlegt, wie ich das in Worte fassen kann, wie man da die richtigen Worte finden könnte. Und ich würde sagen, ich bin einigermaßen gescheitert, glaube ich, weil ich mir lange überlegt habe, was ich da schreiben könnte, und trotzdem war mir aber klar, in dem Moment, ich werde nicht alle mit dem, was ich schreibe, zufriedenstellen können. Also es ist wird einem nicht gelingen, es ist mir nicht gelungen. Ich habe natürlich darüber gesprochen, dass es unglaublich ist, was die Hamas da gemacht hat, und dass es natürlich einen richtigen Zeitpunkt auch gibt für Kontext, dass ich allerdings glaube, dass der so kurze Zeit nach diesen Terroranschlägen nicht unbedingt gegeben war. So, aber natürlich müssen wir auf die Geschichte gucken, natürlich müssen wir auf das Leiden des palästinensischen Volkes gucken, natürlich müssen wir über Siedlungspolitik sprechen, natürlich müssen wir darauf schauen, was für Bedingungen in Gaza herrschen. So, das sind alles Dinge, die wir sprechen müssen. Und natürlich kam dann direkt der Vorwurf, aber braucht es denn unbedingt diese Kontextualisierung, um das einfach nur mal ganz kurz verurteilen zu können. Und natürlich braucht es die nicht unbedingt. Man kann das einfach verurteilen. Und sofort war ich dann in so einer Auseinandersetzung, so, ne, wo ich das Gefühl hatte, ich stehe zwischen zwei Seiten und habe das Gefühl, ich kann es keiner wirklich recht machen. Und das führt bei anderen KollegInnen, mit denen ich mich auch seither ausgetauscht habe, auch dazu, zu einer Art von Unsicherheit und auch zu einer Art von Angst tatsächlich, sich zu solchen Themen zu äußern. Dann zu sagen, hey, bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Und das Problem ist, dass ich glaube, dass in dieser Situation niemandem mit Nichtsagen geholfen ist. Auf einer bestimmten Art und Weise, vor allen Dingen nach dem oder seit dem Sommer 2020, kann ich aber dieses Bedürfnis, die eigene Position auch in der Öffentlichkeit, auch von Prominenten vertreten zu sehen, kann ich verstehen. Also ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich quasi 2020 so in meinem Schmerz irgendwo saß, gefühlt zu Hause, weil wir konnten ja alle nirgendwo hingehen, wie ich dann also da zu Hause saß und das Gefühl hatte, andere Menschen können ihr Leben unbeeinträchtigt weiterführen, während mein kleiner Kosmos hier gerade zusammengebrochen ist. Und überhaupt das Leid, das sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte irgendwie aufgestaut hatte, fand ja da sozusagen seinen Weg nach draußen. Und dass Menschen das nicht gesehen haben oder dass Menschen es gewagt haben, ihr Leben irgendwie weiterzuleben, das hat mich unglaublich verletzt. Und natürlich wäre ich dann nicht losgegangen und hätte gesagt, du musst dich jetzt aber äußern. Aber natürlich habe ich auch mit einer Art heightened sensibility oder sensitivity vielmehr darauf geguckt, wer was sagt und wer nicht. So, ich kann also dieses Gefühl, in dem eigenen Schmerz unbedingt gesehen werden zu müssen, total nachvollziehen. Es ist aber nur in so einer Situation gefühlt, ich will nicht sagen unmöglich, aber wahnsinnig schwer, da einen richtigen Weg, die richtigen Worte zu finden, ohne die einen in ihrer Jahrzehnte währenden Leid nicht zu sehen und die anderen in ihrem aktuellen Schmerz, der aber auch so lange schon geht, nämlich dass das eigene Leid des eigenen Tribes sozusagen nicht gesehen wird. Und da sitzt man dann manchmal so da und sagt, irgendwie will ich, dass es uns allen gut geht. Und dann ist es aber auch so eine scheiß Wischiwaschi-Antwort, wo man sagt, halt die Schnauze, natürlich brauchen wir Liebe, aber das ist jetzt nicht das, was ich hören möchte. So. Aber irgendwie, weiß ich nicht, lässt es einen so ohnmächtig zurück. Und ich habe das Gefühl, dass es sehr vielen anderen auch so ging.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre zu den Menschen, die nichts gepostet haben. Und das tue ich nicht, weil mir das egal ist, was da passiert. Das tue ich auch nicht, weil ich mich nicht mit der Thematik beschäftige, sondern ich tue es tatsächlich, weil ich mich auch nicht als Nahost-Experte sehe. Ich sehe meinen Kanal nicht als Nachrichten- und Informationskanal. Ich kann aber natürlich trotzdem verstehen, dass es Leuten dann fehlt, dass man auch vielleicht enttäuscht bis wütend auf gewisse Menschen ist, weil sie sich halt dazu nicht äußern. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, nur weil ich mir öffentlich auf meinem Social Media in einer Story keine Gedanken über Dinge mache, ich sie ja trotzdem in meinem Privatleben mache. Und gewisse Dinge poste ich dann aber auch nicht, weil ich mich da immer noch in einem Prozess auch befinde. Nicht in einem Prozess von, oh, ich weiß gar nicht, was da passiert, sondern welche Rolle möchte ich auch mit meinem Social Media in so einem Konflikt spielen, wo es extrem schwierig ist, weil man eben die vermeintlich beiden Seiten, die ja auch total divers sind, es sind ja nicht einfach, da ist die eine Seite und da ist die andere Seite, sondern auch innerhalb dieser Seiten gibt es ja so diverse Strömungen mit unterschiedlichen Motiven. Und da fällt es mir dann nochmal schwerer, mich zu positionieren, weil am Ende des Tages passiert ja seit Ewigkeiten ein absolutes Chaos aus Gewalt. Und in diesem Chaos für mich eine Position und Linie zu finden, die ich nach außen so sauber kommunizieren kann, fällt mir unfassbar schwer. Und weil es mir so schwer fällt, sage ich lieber nichts, informiere mich aber, nutze die Zeit und versuche, dieses Chaos zumindest in meinem privaten Leben so zu sortieren, dass ich meine, verstehen tue ich es auch nicht, weil wie kann ich das verstehen, dass da so viel Gewalt über die ganze Zeit passiert? Und musste auch ganz ehrlich sagen, jede Person, die sich unsicher fühlt, etwas zu posten, sollte vielleicht auch nichts posten. Was aber nicht heißt, dass man nicht mit den Opfern und mit den Betroffenen solidarisch ist. Mhm. Weil das tue ich auch ohne mein Social Media.
Ja.
Hartnett, lass uns zurück nach Deutschland schauen. Und zwar am 8.10. gab es zwei Landtagswahlen. Und zwar in Hessen und in Bayern. Und Leute, es schaut halt so aus, dass in Hessen die AfD einfach mal auf Platz 2 gelandet ist. In Bayern ist die AfD auf Platz 3 gelandet. Was diese Wahl mir so ein bisschen gezeigt hat, ist die Tatsache, dass wir ja immer so auf den Osten blicken und denken, hui, 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 da in Sachsen und Co., da könnte die AfD zweite oder sogar stärkste Kraft bei einer Landtagswahl oder auch dann bei der Bundestagswahl 2025 werden. Und jetzt merkt man auf einmal so, oh,
huch,
schau mal, Germania, das läuft ja auch in anderen Bundesländern ziemlich gut. Und es ist ja nicht so, als teilten sich jetzt in Bayern auf Platz 1 und auf Platz 2 eventuell Grüne und SPD die Plätze, sondern auf Platz 1 ist ja, okay, das war keine Überraschung, ist die CSU. Und auf Platz 2 sind aber die Freien Wähler. Und ich erinnere mich an eine Person, die diese Partei irgendwie vorne mit anführt, die kürzlich noch mit Antisemitismusvorwürfen zu kämpfen hatte. Und das aber in Zahlen nichts ausgemacht hat, eher sogar zu einem Boost geführt hat.
Ja, also Hubertus Aiwanger, wir erinnern uns alle an seinen Brief, den er war kein Brief, es war das Flugblatt, das er dann nicht geschrieben hat, das dann sein Bruder geschrieben hat und so weiter und so fort. Also ein extrem problematischer Wahlkampf, der aber den Freien Wählern in Bayern ihr bestes Ergebnis bisher eingebracht hat. Und da stehst du dann schon da und reibst dir wirklich verwundert die Augen, wo wir da in Deutschland sind, weil wenn wir uns jetzt mal ganz kurz Bayern angucken, dann haben zwei Drittel aller Wahlberechtigten konservativ bis rechtsextrem gewählt. Also das ist schon...
Das hast du ausgerechnet, ne?
Ja, habe ich ausgerechnet.
Das hast du gut gemacht, finde ich.
Ich fand das so heftig, wie viele Menschen das am Ende sind.
Ja.
Zwei Drittel.
Zwei Drittel.
Zwei
das sind
Drittel.
Schon fast alle, ne?
Gefühlt sind wir da kurz vor alle, die entweder konservativ oder eben, also konservativ bis rechtsextrem gewählt haben.
Ja.
Also dieses ganze Spektrum. Weil man muss natürlich
das Potpourri an Scheiße.
So. Und das ist auch ein Problem dafür oder ein Zeichen dafür, finde ich, warum oder dass der populistische Wahlkampf von konservativen Parteien niemand anderem hilft als rechtskonservativen bis rechtsextremistischen Parteien. Also
ja,
wenn der Friedrich da denkt, irgendwie, wenn ich in die gleiche Kerbe haue, dann kann ich denen noch so ein paar abzapfen, ein paar WählerInnen. Nee, wenn der in die gleiche Kerbe haut, dann verschiebt der einfach nur gefühlt den ganzen Diskurs in eine Richtung, die niemandem hilft, außer diesen Menschen, die dann da quasi ihre Talking Points unterbringen können. Und da waren wir so,
wow.
Wow.
Ja.
Wow.
Und ich meine, man blickt natürlich dann jetzt auch nochmal ganz anders nochmal auf 2025, wenn Bundestagswahl ist, weil ich meine, wir haben bisher jetzt immer nur, und das tun wir ja auch, von Prognosen gesprochen. Wenn jetzt morgen Bundestagswahl wäre, dann würde die AfD wahrscheinlich bei den Befragten auf Platz 2 landen.
Ja.
So. Und das wirkte ja immer recht weit weg. Auch am Ende des Tages sind es ja auch Prognosen. Wenn man aber sich jetzt das Wahlergebnis in Hessen und Bayern anschaut, dann ist es tatsächlich nicht sehr unwahrscheinlich, dass die AfD bei einer Bundestagswahl 2025 auf Platz 2 landen könnte.
Wahrscheinlich hinter der CDU.
Wahrscheinlich hinter der CDU. Und das ist natürlich auf sehr, sehr vielen Ebenen schwer auszuhalten. Und ich weiß nicht, Tesfaye, manchmal werde ich dann in so welchen Momenten so trotzig, wie so ein kleines Kind.
Ist ja auch nicht schlecht.
Weil ich mir dann denke, dann macht es halt. Regiert dieses beschissene Land. Macht es. Weil wenn WählerInnen das wollen, wir sind ja nun mal, wir leben halt in einer Demokratie. Das heißt, wenn wir der Meinung sind, dass die AfD, und das sind wir ja scheinbar als Gesellschaft, in einer Demokratie zur Wahl stehen darf. Sehr, sehr viele WählerInnen in Deutschland wollen, dass diese Partei regiert. Da denke ich mir ein bisschen so, okay, gut, dann macht es doch.
Würdest du dann hierbleiben?
Auf gar keinen Fall würde ich hierbleiben. Mhm. Aber es ist dann auch nicht mehr mein Problem dann am Ende des Tages, weil ich finde, weil ich glaube, dass die AfD, gehen wir mal davon aus, die AfD ist zweitstärkste Kraft. So, die sitzt dann da in einer als Riesenopposition gefühlt. Die werden mit diesem Narrativ spielen weiterhin. Das Volk hat entschieden, bla bla bla. Wir haben eigentlich mit einer anderen Partei Regierungsanspruch, bla bla bla. Und am Ende des Tages, Tesfaye, stimmt es auch. Mhm. Es stimmt sogar. Sie hätten rein theoretisch mit einer anderen Partei den Anspruch aufgrund dieser Zahl, die sie erreicht haben, dieses Land auch mit zu regieren. Mhm. Und dann denke ich mir, das muss ich dann scheinbar aushalten, in einer Demokratie aushalten, weil solange wir sagen, diese Partei ist wählbar, diese Partei darf gewählt werden, darf im Deutschen Bundestag sitzen, dann kann ich nicht so eine immense Zahl an WählerInnen einfach ignorieren. Mhm. Da komme ich ganz persönlich an meine Grenzen von Demokratie.
Ja, müssen wir halt, ne? Irgendwann ist so, ja, was wollen wir denn jetzt machen? Entweder wir verbieten die Partei.
So, weil das würde ich nämlich machen. So. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was würde ich machen, dann würde ich sagen, eine Partei, die auf die Demokratie scheißt, auf allen Ebenen, hat in einem demokratischen Land, in einem demokratischen Bundesland nichts zu suchen. Mhm. Meine Meinung. Mhm. Weil wir haben schon mal, wir wissen ja, was diese rechten und ultrarechten und rechtsextremen Partei, wenn sie an der Macht sind, mit der Demokratie machen. Sie unterwandern sie, sie zerstören sie. Mhm. Also warum sollte ich jemanden in mein Demokratiehaus lassen, der es am Ende des Tages abreißen will? Ja. Das hat für mich nichts mit Demokratie zu tun, das ist einfach, für mich ist das hohl.
Ja. Aber solange die AfD erlaubt ist, müssen wir einfach mit der Wahrscheinlichkeit, dass diese Partei gewählt wird, einfach leben. Und auch mit dem, was dann passiert, wenn viele Menschen sie wählen, was sie ja dann dürfen. Damit müssen wir auch irgendwie klarkommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich in dem Zusammenhang noch sagen soll. Ich habe es ja, glaube ich, schon in der letzten oder vorletzten Folge gesagt. Ich glaube, ich habe in der Zwischenzeit ehrlicherweise wirklich Angst, so, dass das einfach auch passiert. Wir kommen ja vor allen Dingen, bevor 25, kommen ja noch 24 die Landtagswahlen in Brandenburg. Und last time I checked, war Berlin umgeben von Brandenburg. Und da guckst du halt auch so und denkst dir so, ja, es wird interessant. Also, weißt du, fahre ich eine halbe Stunde in die Richtung, bin ich dann da schon in Brandenburg. Also, weißt du, es ist ja auch nicht immer dieses Bashing auf Brandenburg, aber ich glaube, in Brandenburg ist ja die AfD ohnehin schon immer auch als die Partei im Spiel, die Wahl gewinnen könnte. Also es ist ja, ich glaube, in keinem Bundesland so wahrscheinlich wie in Brandenburg. Das tatsächlich. Und da denke ich mir halt so, Jesus, was machen wir denn da? Aber ja, also ich habe, und ich sage das, wir lachen dann hier auch immer manchmal so darüber, aber ich glaube, Leute glaubt uns, es ist ein bisschen die schiere Verzweiflung. Es ist eigentlich nicht mehr lustig, aber da sind wir jetzt.
Die Whitney.
Tessi, wir haben uns was ganz, ganz Witziges überlegt, oder?
Ja.
Und zwar haben wir uns einfach mal selber,
boom,
wir haben das ja schon mal gemacht, wir haben das irgendwann schon mal gemacht bei unserem Comeback.
Ja,
da waren wir auch die Witness. Und wir sind es auch wieder. Denn ihr süßen Mäuse, ihr könnt Tratsch und Tacheles in unterschiedlichen Formen und Formationen, sage ich mal, demnächst live erleben.
Denn Tratsch und Tacheles, bei uns wird in diesem Herbst die Live-Gig-Zeit eingeläutet. Tarek macht den Anfang. Der spielt nämlich am 26. Oktober sein Release-Konzert.
Ja, liebe BerlinerInnen und alle, die in dieser Zeit in Berlin sein wollen, kommt doch bitte am 26.10. ins Seelchen. Das ist auf dem Holzmarktgelände. Eine wirklich traumhafte Testfeier, eine traumhafte Location. Wirklich eine tolle Bühne, toller Sound, toller alles. Ich werde das Ganze nicht alleine machen müssen, sag ich mal. Ja. Weil uns ist aufgefallen, nämlich Brenda Blitz und mir, die mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundin ist, die auch Musikerin ist, selber Künstlerin ist. Ihre EP Pain ist schon draußen. Meine kommt ja am 27.10., also einen Tag nach dem Release-Konzert, was auf sehr, sehr vielen Ebenen sehr, sehr aufregend ist. Und Brenda ist schon ein bisschen länger in der Musikbranche unterwegs. Also ist auch nicht schwer, länger als ich in der Musikbranche zu sein, denn ich habe erst 2 Singles veröffentlicht. Und Brenda macht das tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren und seit vielen, vielen Jahren extrem gut. Und uns ist einfach aufgefallen, dass die Musikbranche schon eine sehr besondere Branche ist und auch ein bisschen davon lebt, von so einer Ellbogen-Mentalität. Wie viele Branchen, aber die Musikbranche und auch die KünstlerInnen vielleicht nochmal ganz anderes, weil alle wollen den Scheinwerfer, alle wollen irgendwie ihre Aufmerksamkeit, was auch klar ist, weil die Konkurrenz immens ist. Mhm. Und wir beiden, also Brenda und ich, wir beiden süßen Mäuschens, wir haben uns halt überlegt, dass wir viel mehr teilen wollen, dass wir auch Ressourcen teilen wollen, weil wir finanzieren alles selber. Wir haben keinen Riesenapparat hinter uns, der uns supportet. Also müssen wir uns gegenseitig supporten. Und deswegen haben wir uns gedacht, wie schön ist es? Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass das schon mal KünstlerInnen in dieser Form gemacht haben. Vielleicht sind wir da tatsächlich die Ersten, vielleicht aber auch nicht. Aber zumindest gefühlt könnten wir die Ersten sein, die eben sagen, hey, wir haben beide eine tolle EP. Wir wollen beide diese EP anderen Leuten vorstellen. Und wir nehmen all unsere Ressourcen zusammen und teilen uns diese Bühne im Seelchen am 26.10. Ihr süßen Mäuse, kommt doch gerne vorbei. Wir haben sogar auch noch einen Support-Act, die tolle Evelyn, auch eine mega Künstlerin. Also da sind irgendwie, außer meine Wenigkeit, wirklich großartige, langjährige MusikkünstlerInnen auf der Bühne. Und dann schmuggle ich mich da auch noch kurz drauf. Das heißt,
Bin ich so klein jetzt?
Naja, im Musikbusiness muss man das alles, nämlich auch Realitätscheck. Ja. Weißt du, was ich meine? Also klar, in der Zeit, in der ich das mache, und natürlich würde ich mir auch schon denken, dass schon alles hätte passiert sein müssen, aber dann denke ich mir auch so, Tarek, pass mal auf, du hast jetzt auch erstmal 2 Songs auf den Markt gebracht. Mhm. Ne? Also chill mal eine Runde. Und dann aber neben oder mit so tollen KünstlerInnen auftreten zu dürfen, ist für mich auch einfach ein sehr, sehr schönes Momentum. Das teilen wir dann mit euch allen, und zwar am 26.10. Und liebe BerlinerInnen,
jetzt reißt euch zusammen.
Reißt euch doch einfach mal zusammen. Kauft diese Tickets. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das läuft, weil wenn nämlich Musiker oder KünstlerInnen wie Brenda und ich so etwas alleine auf die Beine stellen, sind wir natürlich auf Support von euch angewiesen. Und wir haben schon extra, damit das Ganze so niedrigschwellig wie möglich ist, einen Betrag von 12 € ausgemacht. Einfach nur, damit wir so die Location drin haben. Wir wollen kein Plus machen. Wir wollen einen tollen Abend mit euch zusammen verbringen. Und ihr würdet uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr einfach jetzt mal auf diesen Link, den ich schon ein paar Mal in meiner Story gepostet habe.
Ich bin auch in meiner Story.
Na klar, Tessie. Einfach mal draufklicken und eventuell 12 € der Brenda, der Evelyn und dem Tarek geben.
Wieso?
Tessie.
Naja, aber jetzt muss man natürlich auch sagen, Berlin ist auch ein hartes Live-Pflaster. Ne?
Also Halleluja.
Ist so, das Berliner Publikum, das wissen wir alle, ist einfach ein bisschen verwöhnt. Und Tarek und ich spüren das ja nicht nur bei seinem EP-Release-Konzert, sondern auch so ein bisschen bei unserer Tratsch und Tacheles-Tour. Ist hartes Business. Wir spielen ja 2 Gigs. Ne? Wir spielen einen in Köln und einen in Berlin. Und man muss sagen, Köln, das läuft. das ist schon in Ordnung alles. Ich glaube, dann haben wir so schon so ein Drittel aller Tickets sind da schon unter den Menschen.
Ist aber ein bisschen kleiner.
Ist egal, es ist ein Drittel. Wir haben ein Drittel schon unter die Menschen
gebracht. Ein Drittel ist ein Drittel.
Ein Drittel ist ein Drittel, haben wir schon unter die Menschen gebracht. Berlin, sagen wir es mal so, wir wissen natürlich, dass Berlin sich dann immer so ein bisschen überlegt. Da lässt man sich dann gerne Zeit mit der Entscheidung. Da guckt man, wie das Wetter an dem Abend ist, ob nicht irgendwie noch was anderes oder was Besseres vielleicht im Angebot ist. Und dann erst vielleicht dann, nachdem man auch mal gefragt hat, ob man noch Gästeliste hat oder so.
So, ne?
Dann erst, ne? Ja, aber es zeigt halt auch wieder das große Problem von BerlinerInnen. Und das ist, glaube ich, in meinen Augen, dass der Mangel oder die mangelnde Bereitschaft zum Commitment.
So.
Man committet sich so spät, ja, in Berlin immer
so
erst, ne?
Und wer denkt, dass der Datingmarkt,
ja,
schwierig ist,
genau das Gleiche,
Der soll mal eine Woche Event machen. Ghosting, Leute, at its best.
Oh Mann, ey. Ja? Ja, ist so, ne?
Leute, die sich mit dir verabreden, eigentlich indem sie zum Beispiel eine Gästeliste in Anspruch nehmen oder ein Ticket kaufen, kommen dann am Ende des Tages vielleicht doch nicht. Das heißt, selbst da hat man ja auch so eine hohe Rate an Leuten, die sich zwar mit dir committen, aber dann am Ende überhaupt nichts mit committen gewesen ist, weil dann kommen die gar nicht.
Also.
Und liebe Leute, dieses Dilemma wollen wir uns sparen, weil Tessi und ich, wir werden zwei tolle Shows in Köln und in Berlin machen und ihr seid herzlichst eingeladen,
am 3.
auch da,
genau,
Tickets zu holen.
Am 3. in Köln.
Da freue ich mich ja richtig drauf.
Freue
ich
mich auch auf Köln.
Ja.
Also Köln, wie gesagt, man muss ja sagen, Köln auch am Start, aber da geht auch noch ein bisschen was. Berlin am 5. Dezember und ich weiß, für euch klingt das jetzt noch nach Lichtjahren entfernt, aber Leute, jetzt kommt, ja. Link zu allen Tickets, die wir gerade erwähnt haben, ne, gibt es in den Shownotes und Tarek und ich werden bis dahin auch eine Frage klären, die in unserer beiden Augen die wichtigste Frage ist, nämlich, was werden wir tragen? Es wird, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, furios sein.
Werbung!
So, ihr Lieben, es wird einfach für euch. Denn wir wissen ja, dass ihr alle unglaublich viel zu tun habt in eurem Leben. Und da wollten wir euch aber trotzdem die Möglichkeit geben, vielleicht abends so ein bisschen runterzukommen, zu meditieren, weil für viele ist Kochen ja Meditation. Für mich ist es oft einfach nur das Versorgen des Nachwuchses. Aber auch das kann man toll und schön gestalten. Und zwar mit HelloFresh.
Ihr Lieben, ihr könnt mit dem Gutscheincode TRATSCH bis zu 120 Euro sparen. Nutzt diesen Gutscheincode sehr, sehr gerne. Hadi und ich sind schon im HelloFresh-Rausch. Denn,
auch gleich,
ja, weil ja. Ich meine, leichter geht es ja kaum.
Pass auf, es ist natürlich, also für uns, das muss ich ganz ehrlich sagen, es ist als Familie extrem praktisch, weil...
Mit Familie meint jetzt aber auch mich, ne?
Mit dich, ja klar. wir sind eine 5-köpfige Familie. Und dafür gibt es... Es gibt also für meine 4-köpfige Familie plus eins eine Box, in der alles quasi drin ist, was wir brauchen, die Rezeptkarte, die Zutaten schon in der richtigen Menge. Das ist ja das, was mich immer so fertig macht beim Kochen, ist ja der ganze Prep-Kram, ne? Abwiegen, zurechtschneiden, na gut, schneiden muss man immer noch, aber das Abwiegen allein schon, das Zusammensuchen, habe ich alles, das fehlt, jenes fehlt, renn mal nochmal schnell zum Laden, nee, das alles fällt weg, das ist halt
und
so unglaublich bequem.
Man verschwendet auch keine Lebensmittel, weil eben alles genau auf die Anzahl der Personen, für die man eben diese Box bestellt, kann man auch als Single wie mich auch für sich alleine bestellen. Und das ist ja eben die größte Krux. Alleine kochen ist ja auch nochmal eine Challenge, weil da verschwendet man ja wirklich oft auch nochmal eine ganze Menge an Nahrungsmitteln. All das fällt bei einer HelloFresh Box weg. Und Leute, ich sag's gerne nochmal, ihr könnt mit dem Gutscheincode TRATSCH bis zu 120 Euro sparen. bei HelloFresh.
Und ihr könnt es euch schön machen, je nachdem, was ihr mögt, ob ihr vegan lebt, vegetarisch lebt.
Es gibt viele Rezepte, ne?
Sehr viele Rezepte, die auch regelmäßig wechseln. Und das Ganze, wie gesagt, kann man auch so familienfreundlich gestalten. Also es ist rundum eine gute Sache, Leute. Wir haben den Code für euch in den Shownotes. Da könnt ihr mal nachschauen, da spart ihr ordentlich was und wir freuen uns.
Und Tesfal, beim nächsten Mal möchte ich gerne, dass wir beide mal zusammen kochen. Und dann reden wir darüber, wer am besten geschnibbelt hat.
Ach ja, und eine Sache noch, Leute, bevor wir es vergessen. Den Code Tratsch, den könnt ihr natürlich verwenden, völlig unabhängig davon, ob ihr schon HelloFresh-KundInnen seid oder ob ihr ganz neu im Business mitmischt. Also Tratsch und dann könnt ihr in Deutschland sparen bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Bitteschön.
Das Schlamassel. Tessie, Tessie, ne, da war ja wieder was los die Woche.
Oh Mann,
wir waren überrascht, ne?
Wir waren beide sehr überrascht.
Hast du es kommen sehen?
Ja, nein. Ja, ich weiß es ehrlicherweise nicht. So halb. Also, wovon reden wir? Also, ich kann dir sagen, dass ich ein bisschen genervt bin in der Zwischenzeit.
Ist das
davon.
So?
Tatsächlich habe ich mich dabei erwischt, wo ich auch so war, boah, Leute, ich glaube, ich möchte es nicht mehr hören. Also, ich weiß... Ich und das heißt schon was. Aber wir fangen von vorne an. Jada Pinkett Smith hat ihre Memoiren veröffentlicht. Darauf hat die Welt natürlich gewartet. Das Buch heißt Worthy, also wert. Ne, das ist man wert. Und ist auf Englisch schon seit Anfang Oktober draußen. Die deutsche Übersetzung kommt Anfang November. Und dieses Buch ist natürlich gefüllt mit spicy News und Stories. Zum Beispiel der Antwort auf die Frage, wie Jada eigentlich das Schlamassel bei den Oscars so erlebt hat. Das erzählt sie da relativ ausführlich. Auch erzählt er in dem Zusammenhang, dass Chris Rock, der Mann, der sie ja quasi auf der Bühne beleidigt hat und den dann Will Smith eine gescheuert hat. Das war ja bei uns auch schon mal ein Schlamassel.
War auch der Schlamassel, witzigerweise.
War auch der Schlamassel, ne? Also erzählt sie, wie Chris Rock mal versucht hat, bei ihr zu landen und dass er also quasi diesen Witz eigentlich nur aus einem gekränkten Ego heraus gemacht hat. Und es gibt
und deswegen
aber,
Will ja vielleicht auch.
So gekriegt, man weiß es nicht.
Man weiß es am Ende des Tages, aber da war einiges los.
Ja, also
ich meine, was ja schon ein bisschen klar war, vielleicht blicken wir da jetzt auch nochmal anders drauf, ist ja die Tatsache, dass wir, aber ja auch das große Wir, sehr überrascht war, warum denn jetzt Will Smith in dieser Art und Weise auf diesen natürlich sehr, sehr schlechten Witz, der am Ende des Tages gar kein Witz ist, weil wenn etwas so schlecht ist, würde ich das Wort, würde ich, ne? Aber damit ihr wisst, worüber wir sprechen, weil wir haben noch kein anderes Wort dafür, Tessie, überlege ich mir später noch.
Also ein Spruch, gemeinsam.
Spruch.
Der Spruch.
Das klingt hervorragend. Dieser wirklich daneben gelegene Spruch, weiß ich auch nicht, ob das so geht, aber egal. Auf jeden Fall war man ja so sehr überrascht über diese Intensivität der Reaktion. Wenn wir jetzt heute, Stand heute, erfahren, dass der Typ ja so was von Jada wollte, während sie ja eigentlich zumindest öffentlich noch mit Will zusammen war und dann diesen ekligen Spruch macht, dass dann vielleicht so ein Will immer noch aus den falschen Motiven heraus, aber so eine Überreaktion zeigt, könnte jetzt so ein bisschen mehr Verständnis für einen Testfall.
Vielleicht.
Ich sehe die Welt mit anderen Augen.
Vielleicht.
Vielleicht.
Wenn dann nicht auch noch diese andere News wäre, die ja durchaus für sehr viel verwirrte Blicke im Minimum gesorgt hat. Denn die News, die uns so umtreibt wie kaum eine andere, war die, dass Jada Pinkett Smith in diesem Buch eben auch erzählt, dass sie und Will schon seit 7 Jahren getrennt sind.
Ja.
Auf dem Papier sind sie aber noch zusammen. Sie sind noch verheiratet, aber sie sind eigentlich schon getrennt. Und da guckt man sich dann auch so an, hallo, stopp, Moment, weil was sollte das denn dann da vor einem oder zwei Jahren oder wann auch immer das war? Was war das denn? Hat er da nicht auch noch gesagt, nimm den Namen meiner Frau nicht in den Mund? Mm-hmm. So, und man ist so, wait, aber ihr wart gar nicht, was passiert hier? Was ist das
Obwohl
alles?
Obwohl sie es ja auf dem Papier noch sind. Mm-hmm. Und man weiß das ja, Tess, weil ich habe ja schon viele Scheidungen hinter mir. Mm-hmm. Und solange nicht das dann auch auf dem Papier so steht, sagt man schon oft noch Ehefrau und Ehemann zueinander.
Vielleicht auch einfach aus der Gewohnheit heraus.
Ja,
ne?
Und vielleicht aber auch gerade im Rausch. Der war ja im Rausch, Tessi. Der war ja nicht zurechnungsfähig. So, Tess, weil eine Sache, bevor wir weitermachen, muss ich jetzt noch kurz loswerden. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, wer wäre ich gerne? Aha. Welcher Mensch auf dieser Welt?
Wer wärst du?
Naja, natürlich Jada.
Warum?
Ich finde, sie ist in meinen Augen einer der schönsten Menschen. Es gibt ja, man sagt ja immer, jemand ist der schönste Mensch auf der Welt, aber man hat ja gar nicht alle gesehen. Ja. Aber jetzt aus der Öffentlichkeit heraus, auch im Punkto, wenn ich dann so als schwarze Person wahrscheinlich ja nochmal zurück oder irgendwie weitermachen wollen würde oder wieder rein oder raus, wie auch immer, dann wäre es tatsächlich Jada. Ich finde die zum Sterben schön. Ich finde, die hat eine Attitüde. Mhm. Ich finde, die hat so eine Aura. Ich finde, die hat alles, was man braucht, um von mir gewollt zu werden als Körpermedium, um durch die Welt zu gehen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wobei...
Wärst du gern ich?
Ja, klar. Wer denn sonst? Verstehe die Frage nicht. Natürlich wäre ich gerne du.
Das Schlamassel würde ich dir gerne ersparen. Wow. Muss ich wirklich sagen. Also, das will ich dir ersparen.
Stell dir mal vor, ich würde als du wieder zu mir kommen. Das wäre so lustig. Wie lustig. Ich würde mir, also, es wäre so witzig. Nee, aber ich verstehe schon, was du an, ich verstehe natürlich, was einen an der Figur von Jada Pinkett Smith reizt, weil ich ja schon auch der Meinung bin, es ist bewundernswert finde, mit welcher Konsequenz die quasi ihren Weg geht, ne? Und mit welcher Konsequenz die auch sagt, ich ziehe mein Ding durch, ich mache mein Ding. Ist mir völlig egal, wer da wie drauf guckt, ne? Und wenn wir jetzt auch so gerade mal bei der schwarzen Community bleiben, gerade bei der schwarzen Community in den USA, ne? Die ja da schon noch mal mit anderen sozialen Begebenheiten konfrontiert sind, ne? Aber da fällt die ja schon extrem aus dem Muster raus, also aus dem, was so die Norm, und jetzt ist natürlich wieder die Frage, was ist die Norm, ne? Aber was die Norm so als normal betrachtet, so, oder die der Großteil der Gesellschaft als Norm betrachtet, so. Und da denke ich dann schon, das ist interessant, weil sie natürlich auch mit dieser Aussage von wegen, wow, und ich sind schon lange getrennt, natürlich wieder so eine Aussage tätigt, bei der viele ein bisschen an ihre Grenzen stoßen. Was sie da halt sagt, ist so, wir beiden, wir lieben uns. So, wir haben diese gemeinsame lebenslange Aufgabe der Kinder, aber unsere Liebe hat sich verändert und wir sind dabei, unseren Weg zu finden. Wir sind dabei, irgendwie auf die Kette zu kriegen, wie wir das alles zusammenbekommen. Und dass dann die Leute sagen, oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Helme, Sport, sowieso. Die Kommentarspalten sind voll davon, weil natürlich Jada Pinkett Smith auch so ein bisschen in der Zwischenzeit ja bei dem Narrativ ist, die verrückte Ehefrau. So, die gibt's ja auch immer so eine verrückte Ehefrau und das ist so ein bisschen die Rolle, die Jada Pinkett Smith besetzt hat. Und ich bin der Meinung, in der Zwischenzeit ist sie für mich damit die schwarze Gwyneth Paltrow. Also es ist so die schwarze Gwyneth. So, ja. Oder nicht?
Schon so ein bisschen. Ich fand das ganz witzig, den Vergleich. Und kleiner Funfact dazu, Gwyneth hat ihren Oscar scheinbar als Türstopper benutzt. Habe ich auch bei ARD Brisant gesehen, weil irgendwie, ich glaube, die Vogue oder irgendein Fashion-Magazin war wohl zu Besuch und der Redakteur, die Redakteurin hat dann wohl ein Foto gemacht, wie da dieser Oscar quasi als Türstopper benutzt wird. Finde ich sehr, sehr lustig. Finde ich, hat auch irgendwie, hat auch einen Moment und ist auch Also macht Gwyneth Paltrow jetzt irgendwie noch mal ein bisschen cooler.
Ist sympathischer.
Macht sympathisch.
Das braucht sie, Sympathie braucht sie. Nein, aber es ist ein Türstopper von ihrem Gartentor. Das finde ich noch viel lustiger. Also es ist nicht mal irgendwo in der Wohnung, sondern es ist der Türstopper vom Garten. Da kann man sich angucken in den 73 Questions with Gwyneth Paltrow. Geil. Aber zurück zu Will and Jada.
Zu JD.
Also es ist wirklich so, dass vor allen Dingen so die Black Community in den USA ein großes Problem mit nicht nur dieser Frau, sondern eben auch ihren Aussagen hat und auch der Form der Beziehung. So. Und ich sag dir eins, ich mag Jada Pinkett Smith ja wirklich gerne. Ich finde, das ist eine tolle, reflektierte Frau. Und wie gesagt, die Konsequenz, mit der die so ihren Weg geht, auch ihren spirituellen Weg geht, wie auch immer, finde ich irgendwie toll. In der Zwischenzeit geht's mir aber mit den beiden so, wie es dir mit Harry und Meghan ging.
Nein, wirklich.
Wie es dir mit Harry und Meghan ging, dass ich auch so war, so, ich weiß nicht, ob ich das alles über euch wissen wollte. So. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch Sachen sind, die ihr irgendwann jetzt mal nur so miteinander besprecht. Keiner, ich weiß es nicht. So. Vor allen Dingen, weil ich auch nicht cool finde, was die beiden zurückbekommen als Antwort.
So als
auf
Schutz meinst du?
Ja, so
du willst
ein bisschen.
Sie schützen.
Ja, also die Antwort auf deren Transparenz ist ja Spott, Häme, Unverständnis und so weiter und so fort. Und irgendwie denke ich mir so, wollen wir es jetzt vielleicht unter vier Augen besprechen? Was haltet ihr davon? Und dann zu sechs Augen, wenn ihr eure Therapeutin noch dabei haben wollt.
Verstehe ich total, Tessie, dass du da deine schützende Hand auf die beiden Süßen legen willst. Ich würde aber schon dazu sagen, dass die Tatsache, dass sie es 7 Jahre ja unter sich ausgemacht haben, schon auch nochmal zeigt, dass ja bei denen sehr, sehr viel, trotz dass sie in der Öffentlichkeit stehen, gerade wenn es um so etwas Sensibles wie die eigene Liebe geht, dass da ja schon viel und 7 Jahre ist schon viel. Ist schon recht
in
lang.
In Promi-Jahren ist es ein bisschen viel.
So, also weißt du, wie ich meine? Und deswegen würde ich schon sagen, da merkt man ja schon, dass die auch mit ihrer Öffentlichkeit, so wie auch mit ihrer Ehe, einfach auch anders umgehen als vielleicht der Großteil von anderen Prominenten. Ich wollte gerade Prominente gendern.
Mm-mm.
Geht nicht, ne? ProminentInnen. Finde ich irgendwie cool. Mach ich jetzt aber. Und bei anderen ProminentInnen, das dann ja nochmal anders ausschaut. Deswegen, und ich finde das auch toll, dass die irgendwie so ein, ich will gar nicht sagen anderes, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Paare immer mal wieder an Momente ihrer Beziehung oder auch Ehe kommen, wo sie so tradierte Bilder in Frage stellen.
Mm.
Und dann kommen halt, keine Ahnung, die Paare XY kommen halt auf das Ding, das tut uns doch gut, uns gibt es halt. So eine Beziehung zu führen, die eine tradiertere Idee von Beziehung hat.
Ja.
Und da auch gar keine Wertung reinbringt. Weil tradiert zu handeln ist weder falsch noch richtig. Es muss sich einfach für das jeweilige Paar richtig anfühlen. Wenn man sagt, so, das ist es, dann ist es das. Und ich merke aber gerade bei so, ich habe ja so Freundinnen im Alter von, sagen wir mal, 30 bis 40.
Mhm.
Ja, Leute, ich bin das Küken in der Truppe. Es ist, wie es ist. Und viele haben halt mittlerweile auch Kinder.
Mhm.
Und glaube mir mal eins, 90%, weil ich bin ja T-Therapie, die kommen ja alle zu mir in die Sitzung, 90% überlegen, ob sie nicht ihre Ehe öffnen wollen.
Mhm.
So, die sind teilweise 10 Jahre zusammen, da sind jetzt irgendwie 2 Kinder und man fragt sich so, ist es das gewesen?
Mhm.
Und man merkt es dann aber, so wie jetzt auch bei Jada und Will gemerkt haben, dass es für ganz viele Menschen schwer auszuhalten ist, auf der anderen zu sagen, hey, wir lieben uns noch, wir sind aber irgendwie nicht mehr klassisch ehemäßig zusammen. Und das heißt ja noch gar nicht offene Beziehung. Man merkt einfach nur, sobald man halt nicht sagt, okay, wir lieben uns nicht mehr, hier ist die Scheidung, obwohl Scheidung ja auch nicht so besonders toll in der Gesellschaft ankommt, sagen wir es mal, wie es ist, ne? Dass dann so Fragezeichen kommen. Mhm. Und so Leute anfangen, das Beziehungsmodell, wie auch immer, ob jetzt wir lieben uns und sind aber noch nicht geschieden oder wir lieben uns und möchten gerne die Ehe öffnen oder was auch immer, immer direkt so negative Reaktionen erzeugt. Und ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil ich finde, es gibt nichts Privateres als eine Beziehung zu einem anderen Menschen. Und solange da beide Parteien oder auch mehrere Parteien sich wohl und sicher und gesehen fühlen, ist es doch erstmal ziemlich egal, was andere darüber denken. Nur, und das ist nämlich das Ding, sie es selber nicht machen wollen würden oder es sich nicht trauen und selber unglücklich sind und anfangen, ihren Scheiß auf andere zu projizieren.
So. Ah ja, ich bin mal gespannt, wo diese Reise hingeht. Ich bin mal gespannt darauf, ob wir irgendwann noch die andere Seite erzählt bekommen von Will Smith, der mit Sicherheit auch irgendwann seine Memoiren schreiben wird. Und was der dann
Ich glaube, der hängt richtig an, der, habe ich das Gefühl. Ist aber auch kein Wunder.
Voll viele Leute sagen, was hatten die mit dem gemacht, dass der ihr so hörig ist? Weißt du, was ich meine? Die hat ihn doch irgendwie bezirzt. Was hat die dem, was hatten die dem ins Essen gemischt, damit der quasi ihr so, dass der so auf sie fixiert ist? Weil voll viele Leute dieses Gefühl haben, der liebt die immer noch und sie, und das ist auch was ich jetzt neulich gehört habe, sie würde ihn in einer Tour entmännlichen, wo ich auch so denke, Leute, oh, da müsst ihr doch mal bitte ganz kurz über euer Männlichkeitsbild nachdenken, ne? Aber so dieses, warum, ganz schwierig. Ich bin einfach sehr gespannt darauf, wie das weitergeht, was die beiden jetzt machen. Will Smith hat auf Instagram neulich angekündigt oder jetzt gerade angekündigt, dass er das erstmal alles ausmachen wird, weil er auf einer Reise ist.
Super.
Und dass ihn das gar nicht weiter interessieren wird. Ich bin gespannt, welche Wellen es noch schlägt, wenn das Buch auf Deutsch rauskommt bei uns, ob wir uns da auch so viel interessieren oder nicht. Bis dahin kann man den beiden eigentlich nur alles Gute wünschen, auf dass sie ihren ganz persönlichen und privaten Weg, privat ist er ja nicht, das ist schon öffentlich, aber ihren persönlichen Weg finden, miteinander diese Beziehung so ausfüllen und leben zu können, wie es für die beiden richtig ist. Hadis Gartenschau. Leute, es ist nicht nur Live-Gig-Zeit bei Tratsch und Tacheles, es ist auch Zwiebelzeit.
Nein.
Es ist Zwiebelzeit. Also, der Herbst, also ihr werdet euch jetzt fragen, worüber, was labern die Leute, was labern
die? Die wissen das.
Ja, Herbst.
Die hören uns
die
doch.
Die hören uns und die fühlen vor allen Dingen mit mir. Hört mal zu.
Ich glaube eher mit mir.
Mach schnell Test 2, dann können wir hier Schluss machen. Hört mal zu, Leute. Herbst ist die Zeit, in der Tulpen, Aliums, Osterglocken, Hyazinthen, Krokusse, alles, was so ganz schön früh im Jahr blüht, ja, die ganzen frühblühenden Blumenzwiebeln in die Erde kommen. Die macht man nämlich nicht in die Erde, wenn es dann soweit ist, sondern die muss man schon so ein paar Wochen vorher und dann können die da so ein bisschen, ne, und dann kommen die eben als erstes quasi raus. Manchmal zum Beispiel Krokusse ja noch, wenn Schnee liegt. Das sieht ja immer sehr schön aus. Schneeglöckchen,
alles dieses
Jahr.
Habe ich auch schon mal gesehen.
So. Und aufmerksame Tratschis, die wissen, dass ich im letzten Herbst die Zwiebelpflanzzeit verpasst habe. Und seitdem hadere ich mit diesem Moment in meinem Leben. Jetzt, Leute, jetzt ist wieder Zwiebelzeit.
Es ist soweit.
Und jetzt ist meine Möglichkeit, dieses kleine Gartenunrecht wieder ungeschehen zu machen.
Du hast es noch nicht gemacht?
Ich habe es noch nicht gemacht.
Testfall.
Ich habe es mir, ich schwöre, ich habe es mir fürs kommende Wochenende vorgenommen.
Wirklich?
Ja, ich schwöre, ich habe es.
Dann ist es nicht zu spät.
Dann ist es nicht zu spät.
Ich kann nicht noch ein Jahr hier sitzen.
In der Theorie und dein Geheule über diese Zwiebeln aushalten. Nein, ich habe in der Theorie den gesamten Oktober und den gesamten November, dann bin ich aber schon spät,
ja,
Zeit, die Zwiebeln in die Erde zu bekommen, damit ich im Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals, egal, dass ich da nicht heulend in der Ecke sitze, ja, weil ich wieder keine Tulpen habe.
Also wir
oder
haben
keine,
jetzt heute Tag der Aufzeichnung, den 16.
Ja.
Das heißt, 21. 22. Ja. Bist du in diesem Garten?
Bin ich in diesem Garten?
Wie lange braucht man, um sich so darauf vorzubereiten?
Nicht so lang, weil die Zwiebeln habe ich ja schon seit einem Jahr.
Also ach die, so, werden die ja liegen auch, da eh rum.
Die werden ja
die werden nicht schlecht. Ach, witzig. Geil.
Samen, da halten sich ja auch eine halbe Ewigkeit.
Witzig.
Also es hält sich alles relativ lange. Ich habe aber auch schon gesagt, zur Sicherheit, falls da wirklich nichts mehr sprießt, werde ich mir nochmal neue Zwiebeln holen. Ne?
Und ach, die du kommen, siehst das dann auch sofort?
Ich sehe das nicht sofort. Das musst du halt auf gut Glück jetzt in die Erde pflanzen.
Testfall, können wir nicht neue holen?
Nee, das kann ich, weil das ist ja Verschwendung. Dann habe ich im Zweifel halt ein paar Blumen mehr im Garten. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja schön.
Ich mache mir nur Sorgen.
Nein.
Dass das wieder nicht klappt.
Es klappt schon. Es klappt schon. Ich schwöre, ich mache das dieses Wochenende. Die Blumenzwiebeln kommen in die Erde und ich will, dass mich die Tratschen-Tachles-Community zusammen mit dir, Tarek, accountable hält.
Ja.
Dass wenn in der nächsten Folge gibt es ein Update, dass diese elenden Blumenzwiebeln, dass die in die Erde kommen.
Und das hat jetzt aber auch nichts mit der Qualität zu tun. Das heißt quasi, nur weil du die letztes Jahr vergessen hast, dann werden die auch nicht hässliche Tulpen, sondern die werden dann trotzdem auch schöne Tulpen.
Also wenn sie sprießen, werden sie schön.
Ja.
So. Aber
mit hässlichen Tulpen kann ich gar nichts anfangen.
Nix. Was sind denn hässliche Tulpen? Können wir das ganz kurz klären?
Naja, so Tulpen, die zum Beispiel so faul rauswachsen.
Also geht's nicht dein Schönheitsideal von Tulpen auf die Tulpen.
Tulpenshaming.
Nicht auf die Tulpen projizieren, okay? Nicht dein Schönheitsideal von Tulpen auf die Tulpen projizieren. Alle Tulpen sind schön, solange sie sprießen. Ich glaube, dass sie, wenn sie wachsen, wenn das Ganze anschlägt, dann passiert das auch.
Tesla, ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe sehr, dass das jetzt endlich passiert, denn ich kann nicht mehr. Ich will jetzt auch diese Zwiebeln da haben. Ich muss ja immer an Zwiebeln denken. Also Zwiebeln, kann man die jetzt auch reinschmeißen?
Ja.
Wie entstehen eigentlich Zwiebeln?
So, auch
ja?
So.
Hm? Aus einer Tulpe?
Ja, naja, nicht aus einer Tulpe, aber aus anderen Zwiebeln.
Leute, vielleicht muss ich mal auf den Bauernhof, oder?
Ja.
Dass ich mal so ein bisschen auch wieder mal so zurück...
Back to nature.
So. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß, wie du meinst, mein Schatz.
Ach, Tessi, so, das war wieder eine tolle Folge mit dir. Tratsch und Taralles, ich kann es kaum aushalten. Ihr süßen Mäuse, schaut in die Shownotes, holt euch Tickets für den 26.10. und aber natürlich auch für die Tratsch und Taralles Tour in Köln und in Berlin.
Und Punkt.
Ein Hoch auf die Zwiebel. Du machst das wirklich jetzt, ne?
Ja, ich muss das jetzt machen.
Ja,
Tarek, wirklich, ich habe richtig Stress.
Ja, ich auch.
Und ich habe halt auch das Gefühl, dass wenn ich es jetzt nicht mache, kann ich halt auch nie wieder drüber reden.
Vor allem, du würdest niemals bei der Bundesgartenschau moderieren können. Und das wollen wir für dich.
Das wollen wir für mich.
Ja.
Nein, wir wollen ja eine Gartensendung für mich. Aber ich müsste einfach, wenn ich es jetzt nicht auf die Kette kriege, müsste ich für immer die Schnauze halten.
Ja.
Wie bei einer Hochzeit. Wer jetzt, weißt du, der möge das jetzt sprechen oder für immer schweigen. Und ich müsste da jetzt entweder pflanzen oder für immer schweigen. So.
Ach,
oh, ja,
Tessi.
Ja, ja. Naja.
Tschüss.
Ciao, Leute. Ich melde mich mit einem Update.
Meine Tessie.